2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Die Welt ist mit Zeitungen, Hochglanzmagazinen, digitalen Angeboten und einem TV-Sender die crossmedialste deutsche Medienmarke. Ulf Poschardt ist seit 2016 Chefredakteur und erzählt im Gespräch mit Peter Turi, wie Kommunikation auf allen Kanälen zur Normalität wird und warum er die Kritik von Springer-Chef Matthias Döpfner an sozialen Medien nicht teilt.
Wir steigen ganz einfach ein mit einer ganz harmlosen Frage. Müssen Journalisten eigentlich twittern?
Nein, ich glaube, Journalisten müssen gar nichts, außer recherchieren und schreiben, was ist, und möglichst viel nachdenken über das, was in der Welt passiert. Ich glaube, zum Twittern kann man sich so oder so verhalten. Wir hatten ja gerade freundliche Hinweise unseres CEOs. Er sieht das Twittern immer schon sehr kritisch. Und ich finde, die Hinweise, die er gegeben hat, kann ich sehr gut nachvollziehen. Für uns, um es ganz konkret zu beantworten, für uns ist Social Media als eine sehr digitale Redaktion ein wichtiger Vermarktungs- und Vertriebskanal. Wir haben ja eine Strategie, mit der wir möglichst viele digitale Abonnenten gewinnen wollen. Und da ist Twitter und Facebook ein ganz wichtiger strategischer Faktor. Wir haben eine sehr gute Social-Media-Redaktion und wir haben auch den einen oder anderen Redakteur, soll sogar einen Chefredakteur geben, der gerne mal twittert. Wichtig ist, dass man nichts macht, was die Marke unterläuft. Ich glaube, man kann so twittern, dass man das markenkonform macht und die Aufmerksamkeit auf die Marke richtet. Und insofern verstand ich die Hinweise von Matthias Döpfner in die Richtung gehen, dass es nicht sein kann, dass man da so ein großes Kasperltheater aufführt, sondern dass man sich dessen bewusst ist, dass man, gerade wenn man ein paar Follower hat, dann natürlich auch eine gewisse Verantwortung beim Twittern trägt.
Aber ein bisschen Kasperltheater machen Sie auch. Sie haben 30.000 persönlich, 30.000 Follower. Matthias Döpfner sagt übers Twittern, das kostet zu viel Zeit, produziert zu viel negative Energie und zu wenig Erkenntnis. Dann müssten Sie jetzt doch eigentlich aufhören zu twittern.
Nein, also A, kostet es überhaupt nicht viel Zeit. Das, was ich mache, ist in der Regel eigentlich ein Hinweis auf Geschichten, die uns wichtig sind. Wenn Sie so wollen, ist das mein digitales Editorial auch, in knappster Form. Die Kollegen, die mit mir unten im Newsroom sitzen, wissen, dass ich ein Twitterer bin. Ich brauche dafür für einen Tweet 10, 15, 20 Sekunden. Und die sind eigentlich im Zweifelsfall vielleicht augenzwinkernd oder mitunter auch mit einer leichten Ironie formuliert. Aber die Idee, warum man es macht, geht eigentlich im Zweifelsfall darum, auf tolle Geschichten, Erfolge oder auch auf übergangene Geschichten und Recherchen von uns hinzuweisen und in der einen oder anderen Debatte, wo wir eine wichtige Rolle spielen, da nochmal ein paar Sachen zu korrigieren.
Es wird zu viel zu schnell geschrieben, sagt Matthias Döpfner. Jetzt sagen Sie, das ist in 15 bis 20 Sekunden gemacht. Dann bestätigen Sie ja gerade.
Nee, das ist, ich hab Ihnen das gesagt, weil Sie ja vorher angeführt haben, dass es zu viel Zeit kostet und negative Energien beschert. Ich glaube nicht, dass es so ist. Aber es mag Leute geben, bei denen es so ist. Ich kann jetzt nur für mich selber sprechen. Und der Zeitaufwand hält sich in sehr engen Grenzen. Und wie gesagt, ich kann mein Reporting dessen, was die Tweets an Reichweite und Abos generieren, also auch meine eigenen, bei 35.000 Followern erreicht man natürlich viele Leute, wenn man selber gerade ein Interview oder einen Leitartikel geschrieben hat, dann ist ein Hinweis darauf, wenn Sie wissen wollen, was ich zum Tempolimit meine, hier jetzt der Kommentar. Oder ich habe ja die interessante Situation, dass es Themen gibt, wo Leute gewissermaßen schon darauf warten, dass ich was sage, ähnlich bei Robin Alexander. Und das ist für die Marke Welt, es ist immer im Sinne der Marke gedacht. Und insofern verfolgen wir da eine Strategie, die auch in sich konsistent ist. Aber nochmal, ich finde, was Matthias Döpfner gesagt hat, an vielen Punkten richtig. Und es gibt auch Leute, die so twittern, dass ich es auch nicht günstig und auch nicht für klug halte. Ich finde, das muss jeder für sich entscheiden. Und wie bei allen modernen Medien und Kommunikationskanälen ist ja nicht, wie Robert Habeck so sagen würde, die Gefahr, dass irgendwas auf einen abfärbt, sondern die Herausforderung ist, sich diesen Kanälen zu stellen, dort, wo es Sinn macht für das, was man macht. Und für mich als Chefredakteur einer sehr digitalen Marke kann ich das zielgerichtet, vernünftig und, wie ich oft genug gehört habe, auch so unterhaltsam machen, dass es die Marke auch eher unterstützt.
Die Gefahr, dass das Medium abfärbt auf Sie, dass Sie aggressiver werden, kurzatmiger, provokanter, vielleicht polemischer, sehen Sie die gar nicht oder auch ein bisschen?
Also ich glaube, dass es Leute gibt, wo es so ist. Ich sehe mich eigentlich in der Front, und das wurde auch schon an der einen oder anderen Stelle mal bemerkt, als jemand, der versucht, Brücken zu bauen. Und ich finde es ein Ort der Begegnung, der wichtig dann sein kann, wenn er weder dem einen noch dem anderen Lager angehört, sondern immer deutlich erkennbar macht, dass sich ein Medium wie die Welt mit dem, was wir machen, an möglichst alle zu richten hat. Und es gab ja die interessante Grafik, die irgendein Datenjournalist beim Bayerischen Rundfunk gemacht hat, wo es so zwei große Cluster gab. So der journalistische Mainstream auf der einen Seite und der vermeintlich rechte oder nicht vermeintlich, sondern wirklich auch real rechte und sehr rechte Rand. Und es gab drei sehr sichtbare Datenknäuel dazwischen. Und das war die Welt, das war Robin Alexander und das war mein Account. Und insofern geht es weniger um Aggression, als mit möglichst allen Leuten im Gespräch zu bleiben. Und das, wenn man so will, ist auch die Idee und die Mission von der Marke Welt, so wie ich es mir wünsche.
Okay, ich hätte Sie jetzt eher als Zuspitzer, als Provokateur empfunden, nicht unbedingt als Brückenbauer.
Ja, ich glaube, natürlich gibt es auch Momente, wo man provoziert. Aber wenn Sie sich angucken, wer in den sozialen Netzwerken wo kommuniziert, dann gibt es Vertreten einer Blasenreinheit, die nur in ein Milieu richten und Provokation an die andere Seite abgeben. Es gibt links wie rechts und es gibt ein paar Figuren, von denen ich glaube, dass sie gerne auch manchmal mit einer Provokation zum Dialog auffordern. Und ich finde, wenn ich mir so angucke, wer wie reagiert, dann glaube ich, bin ich mit dem, wie sich die Persona Ulf Posch auf Twitter da schlägt, eigentlich ganz zufrieden.
Okay. Wenn Journalisten nicht twittern müssen, müssen sie ab und zu mal provozieren?
Nein, müssen. Ich glaube, Journalisten müssen überhaupt gar nichts machen, außer nur ihren Job möglichst gut und anständig und reflektiert zu tun. Ich glaube, Provokation ist dann ein Thema, wenn es gewissermaßen die Strategie ist, um seine Dinge kommunizieren zu wollen. Ich glaube, die Frage, die wir aktuell bei Provokationen haben, ist, wer lässt sich denn durch was provozieren? Und da hatte ich Ihnen ja schon vorher gesagt, dass ich mich über manche Dinge, die dann zur Provokation umgedeutet wurden, immer sehr wundern muss. Und interessiert mich eigentlich auch gar nicht oder interessiert uns eigentlich auch als Marke gar nicht. Wir sind ein radikal-liberales Medium und wir haben Autoren, die in der Spannbreite von Dennis Yücel über Henrik M. Broder, Thomas Schmidt bis zu Hannah Lühmann alle möglichen Facetten von Intellektualität, von Sprache, von Reflexionen haben. Wir haben in Zeiten, in denen Fälschungen und Skandale gerade die Runde machen, jemanden, wo es Karikaturen gibt, dass seine Recherchen eigentlich nie aufhören. Ich meine Robin Alexander, der so eine Art Primärquelle für Journalismus für andere Kollegen geworden ist, wo es diese Karikatur am Jahresende gab, wo er Notizen macht im Bett von Annegret Kramp-Karrenbauer und man dieses Vorurteil über Robin Alexander, dass er eigentlich immer überall hautnah dabei ist, wunderbar finde und dass es Leute gibt, die sich über seine Hartnäckigkeit, was denn Sommer und Herbst 2015 betrifft, ein paar mokierende Gedanken machen, dass, also was im Augenblick alles als Provokation wahrgenommen wird, darüber staune ich eigentlich nur.
Ist so eine Hartnäckigkeit für einen Journalisten wichtiger als eine Haltung? Wie wichtig ist Haltung für Journalisten?
Das sind ja zwei Sachen, die eigentlich erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Ich glaube, die meisten Journalisten haben eine Haltung. Ich finde, Haltung ist okay. Ich finde, Haltungsfolklore ist etwas, was ich im Journalismus oft genug so ein bisschen bedauerlich finde. Was Hartnäckigkeit betrifft allerdings, ich glaube, Hartnäckigkeit ist gut für uns. Heißt auch hartnäckig nachfragen, nachrecherchieren. Heute nehme ich mit großem Bedauern hin, dass unsere hartnäckigen Recherchen, was die Berateraffäre im Verteidigungsministerium betrifft, allen voran die tolle Arbeit von Thorsten Jungholt. Ich hatte sehr gehofft, dass das jetzt auch mit dem Untersuchungsausschuss noch mehr Einsichten gibt, aber Thorsten Jungholt bohrt und arbeitet an diesen Themen eben nicht erst seit Wochen, sondern seit Monaten und Jahren. Und natürlich gehört Hartnäckigkeit zu einer journalistischen Grundtugend, über die ich mich sehr freue. Wenn wir über unsere jüngste Vergangenheit sprechen, gucken Sie sich an Denis Yücel. Also wenn es einen hartnäckigen Typen gibt im Journalismus, dann ihn. Und dessen Hartnäckigkeit hat dazu geführt, dass er selbst aus der Isolationshaft heraus Texte geschrieben hat, deren Mut und kämpferischer Ethos uns alle sehr beeindruckt haben.
Kleiner Themenwechsel. Erfolg, Misserfolg für Journalisten. Wie wichtig ist es, dass man auch mal einen Misserfolg hat? Was sehen Sie selber als den größten Misserfolg in Ihrem beruflichen Leben?
Interessanterweise denke ich so nicht. Ich glaube, dass Erfolg und Misserfolg, also man freut sich über Erfolg und bedauert Misserfolge, aber ich finde, man ist in so eine große Verantwortung gestellt, dass man weiß, wenn man viel macht und durchgetaktet ist von morgens bis abends und sehr viele Entscheidungen treffen kann und darf, natürlich hoffentlich möglichst oft richtig liegt, aber dass Dinge, die sich dann im Nachgang vielleicht als gar nicht so optimale Lösung erwiesen haben, eben auch vorkommen können. Ich glaube, man muss von diesen Kategorien, also ich zumindest, nehme davon Abstand. Ich finde es total wichtig, dass man eine große Klarheit darüber hat, in welchem Kontext man hier im Augenblick Journalismus macht. Ich glaube, dass wir eine historische Situation haben. Ich glaube, in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren wird sich klären, wie sich die Medienlandschaft in Deutschland sortiert. Wir haben ungeheure große Herausforderungen und wenn ich dran denke, wie früher beim SZ-Magazin die Auflagen der Süddeutschen Zeitung freitags einfach nur eine Richtung kannten, nach oben zu gehen und man auch bei den Anzeigenerlösen bei einem Supplement, was ja wirklich sehr, sehr innovativen Journalismus gemacht hat. Das war eine andere Zeit als jetzt. Es gibt ein paar Kulturpessimisten, die so sagen, ja, die schönen, guten, alten Zeiten sind vorbei, an denen man einfach Status quo orientiert in den alten Rhythmen und Schemen, in Ressorts und wie man es halt immer schon gemacht hat, Journalismus machen kann. Ich glaube, ich finde es im Augenblick eigentlich eine großartige Herausforderung. Ich glaube, es wird sich jetzt zeigen, wer rechtzeitig richtige Entscheidungen getroffen hat. Und ich bin sehr froh, dass wir sehr früh in unserem Haus, aber auch ganz besonders sehr früh hier mit der Welt einen sehr digitalen Weg gegangen sind. Und wir haben jetzt gerade gemeldet, dass wir 88.695, also keine Ahnung, ob das jetzt in der letzten aber so roundabout digitale Abos haben. Das ist eine gute Zahl. Wir haben da ein enorm starkes Wachstum und wir haben das mit einem anspruchsvollen Pricing. Und das ist etwas, was mir große Freude macht, weil ich glaube, die große Herausforderung ist, wir haben keine Stiftung, wir sind in einem MDAX-Unternehmen, wir müssen ordentliche Zahlen liefern und wollen das auch und sehen eben, dass es da im Digitalen einen Weg gibt und dass das, wofür Leser bezahlen und in Abos gehen, hochqualitativer Journalismus ist. Und insofern gucke ich diese Herausforderung an und denke, das ist eigentlich eine sehr schöne Challenge.
Mhm. Qualität ist die Basis von unserer Arbeit. Jetzt gab es aber den neuen Spiegel-Skandal, die neue Spiegel-Affäre, den Herrn Reluzius, der seine Leser, wohl auch seine Redakteure, die Chefredaktion, seinen Ressortleiter getäuscht hat. Sie haben sowas Ähnliches erlebt vor
20 Jahren.
20 Jahre. Ja. Tom Kummer, der auch so einen fiktionalen Journalismus gemacht hat. Ja. Wie schauen Sie jetzt auf die Kollegen vom Spiegel? Tun die Ihnen leid? Können Sie nachvollziehen, was denen jetzt widerfahren ist?
Also, ich glaube, es gibt bei der Spiegel-Geschichte zwei Ebenen. Das eine ist eine Ästhetik der Reportage und auch eine der Verdichtung und der Poetisierung, die mich schon lange nicht mehr interessiert hat. Also ich war immer wieder auch in Jurys eingeladen, ob ich da nicht rein will. Und es interessiert mich eigentlich gar nicht. Und gewisse literarische Ein- und Ausstiege sind etwas, was mich im Zweifelsfall immer ein bisschen abschreckt. Ich hoffe sehr, dass diese Verklärung des quasi literarischen Reporters etwas ist, was jetzt nicht mehr so in dieser Radikalität weiterverfolgt wird. Und das Zweite ist, glaube ich, das müssen sich die Spiegelkollegen halt selber überlegen, inwieweit ihre journalistische DNA, wie der Spiegel früher entstanden ist und wie man Dinge eben auch immer sehr stark auf Thesen zugespitzt hat, inwieweit das so ein Phänomen wie Reluzius ermöglicht hat oder nicht. Reluzius hat ja auch für uns Texte geschrieben und wir sind da in der Prüfung, es waren eine Handvoll und wir gehen dem genau nach. Aber wenn jemand mit einer hohen kriminellen Energie, und so würde ich das bezeichnen, einfach sich dazu entscheidet, einen unehrenhaften, unethischen Weg im Journalismus zu gehen, dann kann das unter Umständen jeden treffen, wobei viele Sachen, also mit den Spesenabrechnungen und so, also für mich sind schon erstaunlich viele Fragen aufgetaucht und das als jemand, der auch früher ab und an mal was für den Spiegel geschrieben hat und auch die Dokumentation wirklich als eine sehr beeindruckende Instanz erlebt hatte. Aber ich bin mir sicher, dass der neue Chefredakteur ein großes Interesse daran hat, da möglichst grundsätzlich aufzuklären und inwieweit andere Kollegen das nochmal zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, muss man sehen. Wir werden in jedem Fall, wir haben jetzt 2-3 Runden gehabt, wir werden an ein paar Stellen noch schärfer gucken. Das heißt, für freie Mitarbeiter werden wir noch strengere Maßstäbe anlegen. Wir wollen Belegfotos noch stärker sehen. Wir werden uns jede Geschichte noch genauer angucken.
Das heißt, Sie sind noch misstrauischer gegenüber Ihren eigenen Mitarbeitern?
Nicht meinen eigenen Mitarbeitern, aber grundsätzlich finde ich, wir sind noch aufmerksamer, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass das kostbarste Gut, was es im Augenblick gibt, nämlich das Verhältnis zwischen Lesern und Redaktion und Journalisten, dass das nicht weiter eingetrübt wird. Und wir haben ja eine Zeit, in der die Glaubwürdigkeit von Journalisten aus verschiedensten Gründen stark leidet. Und ich finde diese Vertrauenskrise besonders bedauerlich. Ich glaube, die Medien sind in so einer schwierigen Situation, gesellschaftspolitisch. Wir haben 2019 ein Schicksalsjahr, was Europa betrifft. Da wäre es eigentlich gut, wenn Qualitätsmedien ein gutes Vertrauensverhältnis zu ihrer Leserschaft hätten. Und wir werden alles, und zwar wirklich alles tun, damit dieses Vertrauensverhältnis absolut intakt bleibt und im Zweifelsfall gestärkt werden kann.
Was könnte das konkret sein?
Naja, es ist konkret heißt das, ich bin kein Freund von Belegfotos in Interviewsituationen. Also wir sitzen hier nett zusammen. Wir haben als Fernsehredaktion natürlich immer das Bild dabei, aber ich war im Zweifelsfall bei Layouts immer gesagt, muss der Reporter da jetzt drauf sein? Muss man Kollegen X oder Kollegin Y da sehen, muss man mich jetzt beim Interview, also die Kanzlerin hat ja was gelernt, ich weiß nicht, wie auch immer, sie gießt einem beim Interview den Kaffee ein, muss man das jetzt zeigen? Ich habe eine leichte Aversion, aber...
Aber Sie machen es jetzt.
Wir werden solche Sachen stärker machen und wir werden, da haben wir uns jetzt einfach auf ein paar Sachen verständigt, wir werden noch akribischer, noch genauer nachprüfen. Misstrauen ist ein unschönes Wort. Ich würde einfach sagen, wir gehen allen Angeboten, die an uns herangetragen werden, mit noch größerer Sorgfalt nach. Wobei ich finde, es ist halt Stand jetzt ein Spiegelproblem. Und ich bin mir sicher, dass der Spiegel noch einiges bei sich aufzuklären hat. 2018 standen wir mit Robin Alexander für den Politikjournalisten, dessen akribische Recherchen und auch sein Bestseller, was eine mega akribische Recherche war, ebenso sprichwörtlich geworden ist wie das Foto von Deniz Yücel mit dem PKK-Vorsitzenden irgendwo in einer kurdischen Landschaft. Und insofern freue ich mich, dass wir, während andere diese Probleme haben, eigentlich dafür berühmt-berüchtigt sind, dass wir recherchieren und dorthin gehen, dort, wo es auch weh tut.
Welche Veränderungen müssen Sie noch hinbekommen bei der Welt?
Na, ich glaube, wir sind mitten in einem Prozess. Das ist unendlich. Wir stehen in einem Strom von Veränderungen. Wir verändern uns. Seit 2001 bin ich zum ersten Mal bei der Welt am Sonntag gewesen. Das sind jetzt 18 Jahre mit Vanity Fair-Unterbrechung. Und wir müssen uns vor allem darüber klar werden, dass das nie aufhört und dass die Dynamik dieser Entwicklung eher größer als kleiner wird. Und insofern geht man das in vernünftigen Schritten an. Strategisch, glaube ich, sind wir sehr klar orientiert. Wir haben eine extrem erfolgreiche Sonntagszeitung. Da läuft das auch mit der Vermarktung gut. Und wir werden da in einem kompetitiven Umfeld versuchen, weiterhin so viel brillante Geschichten wie möglich zu haben. Wir haben eine Tageszeitung, wo wir uns sehr darüber freuen, dass die Abonnenten sehr glücklich sind mit ihr, wo wir nach wie vor Tag für Tag versuchen, die allerbeste Tageszeitung zu machen. Ich finde, die Welt, wie wir sie heute machen, ist meine absolute Lieblingswelt und ist meine absolute Lieblingstageszeitung. Ich finde, so muss eine Tageszeitung sein. Von Haltung, Umfang, Art des Journalismus, also ich bin mit der extrem glücklich. Und gleichzeitig wissen wir alle, dass ein großer, großer Teil der Zukunft des Journalismus digital stattfinden wird und finanziert werden muss. Und auch da gehen wir eben mit einer großen Entschiedenheit voran. Die Ergebnisse im vergangenen Jahr sind extrem ermutigend. Und was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, also auch was am Ende dabei rauskommen soll in Vermarktung und Vertrieb, ist echt ein Wort. Und wir fangen gerade an mit dem Jahr und es sieht echt super aus.
Was heißt das konkret?
Na, das heißt konkret, dass wir uns sehr ehrgeizige Abo-Zahlen vorgenommen haben, die wir am Ende des Jahres erreichen wollen. Natürlich auch in der
Sie wollen mehr digitale Abos?
Natürlich. Natürlich. Wir sehen, dass da ein Markt ist. Wir sehen, dass das, was wir machen, sehr viele Leute interessiert. Die Welt wird so viel gelesen wie noch nie. Wir haben eine tolle Reichweite. Die Reichweite bleibt wichtig, aber viel wichtiger ist die Loyalisierung derjenigen, die immer wieder zu uns kommen. Und die wollen wir in Abos bekommen. Wir wollen versuchen, die Vermarktung unserer Reichweite, aber auch unsere Abonnentenstruktur, die wollen wir weiter voranbringen und natürlich mit der Art von Journalismus, die dazu geführt hat, dass die Welt in politischen Diskussionen einfach nicht mehr wegzudenken ist. Und wir ein Saying haben, das sehen Sie in Talkshows, das sehen Sie aber auch in Zitierungen, das sehen Sie aber auch in der Art und Weise, wie auf uns reagiert wird. Da sind wir vielleicht wieder am Anfang unseres Gesprächs. Früher war es eher so ein bisschen egal, möglicherweise, wenn ein Chefredakteur der Welt zu dem oder dem Thema irgendwas gesagt wird. Mittlerweile ist es so, ich würde nicht sagen, es wird auf die Goldwaage gelegt, aber es wird eben sehr ernst genommen. Und diese Relevanz haben wir uns hart erarbeitet. Das ist ein Ergebnis des Teams. Auch das wollte ich zum Erfolg sagen. Ich glaube, der Chefredakteur, der glaubt, dass es alles sein Erfolg ist, ist ein archaisches Modell. Ich glaube, wir müssen flach hierarchisch, extrem effizient uns als Spielertrainer sehen. Ich bin immer im Newsroom. Sie, wenn Sie verfolgen, was wir machen, sehen Sie auch, ich bin ja auch weiterhin auch als Autor sehr sichtbar. Und ich bin extrem stolz auf dieses Team. Wir sind unfassbar effizient und wir sind unfassbar, das ist eine so unglaublich fleißige Truppe. Wir sind wirklich...
Es bleibt Ihnen aber nicht viel anderes übrig. Es wird aus einem Team raus, online, Print, ja, Wochenzeitung, ja, TV gemacht. Ja,
absolut. So sieht es aus. 2019 einen nicht subventionierten Journalismus zu machen, der sich allen wirtschaftlichen Herausforderungen stellt. Und das kann man sozusagen mit einem Gestus des Bedauerns machen oder so wie wir einfach jeden Morgen gut gelaunt und kampfesmutig da uns in den Tag zu stürzen und sagen, wollen wir mal sehen, was wir heute rausholen. Und wirklich, ich bin wirklich jeden Tag auch neu beeindruckt von dem, was das Team da leisten kann. Und wir freuen uns natürlich auch, dass die Weltgruppe zu einem Ort geworden ist, wo uns andere große Redaktionen unsere besten Talente entweder abjagen wollen oder manch ab und an gelingt es dann leider auch. Früher war das ja auch nicht so. Ich freue mich sehr darüber, dass wir extrem viele gute junge Autoren haben, die dann Kolumnistinnen bei der Zeit werden oder vielleicht auch mal zu irgendeinem Rechercheverbund wechseln. Aber es ist eine schöne Bestätigung, wenn einmal in der Woche hier einer der jungen Kollegen an meinem Büro klopft und sagt, wir müssen mal reden, weil auch den Kollegen in München, Frankfurt, Hamburg oder wo auch immer aufgefallen ist, was diese Kollegen hier alles leisten.
Beim Fußball, bei der TSG Hoffenheim heißt es dann, wir sind ein Ausbildungsbetrieb und wenn ein großer anruft, dann müssen wir auch mal abgeben. Ja. Das heißt aber auch, dass man ständig Nachwuchs haben muss. Erstens sind Sie ein Ausbildungsbetrieb und zweitens haben Sie noch den Nachwuchs, den Sie sich wünschen. Kommen gute Leute noch in Journalismus?
Extrem, extrem gut. Also ich hatte eine Phase vor 5, 6, 7 Jahren, da war ich so ein bisschen skeptisch, da hatte ich das Gefühl manchmal, oh, was wollen die Leute jetzt eigentlich im Journalismus? Und haben aber dann doch immer wieder tolle Talente gefunden. So im Augenblick muss ich sagen, auch was wir an der Akademie an tollen jungen Leuten haben. Ich meine, gucken Sie sich an, Christian Schweppe ist, glaube ich, jetzt 24, der tolle Investigativreportagen macht. Friedrich Schwilden ist selber schon eine Marke geworden. Martin Niewendick, das sind ja auch phänomenologisch vollkommen neue Typen von Weltreportern und Weltredakteuren. Und
in welcher Weise sind die anders als?
Naja, die sind also, wenn sich Schwilden, der alles, was er macht, auch immer mit Fotografie, eigenen Fotos bekleidet. Tim Röhn, der vom Spiegel zurückgekommen ist. Frederik, der zu Focus ging, auch wieder zurückgekommen ist. Freut mich besonders, wenn die Kollegen sagen, na klar, Spiegelangebot muss ich machen, aber hier kann ich eigentlich mehr machen und hier bin ich freier und kann meine Geschichten so umsetzen, wie ich mir das vorstelle. Tim Röhn macht fantastische Videos, macht fantastische Fotos, Friedrich Schwilden auch. Die sind unkonventioneller. Jeder Text von Friedrich Schwilden ist, und da sind wir auch wieder beim Thema vorher, total blasenfrei. Der ist total bei sich. Das ist ein radikaler Individualismus. Martin Niewendick. Radikaler Individualist, so wie Thomas Schmidt, und es trifft sich dann auch. Ich habe dieses Jahr ein Geburtstagsmittagessen mit ausrichten dürfen. Es war eine Einladung von Matthias Döpfner für Herbert Kremp mit 90. Und dann hat eine Rede gehalten Matthias Döpfner, Thomas Schmidt und Herbert Kremp. Und dann ist mir eigentlich nochmal klar geworden, was für eine große intellektuelle Tradition dieses Haus hat und wie unfassbar ungerecht der Umgang mit dem Erbe von Axel Springer und auch mit der kulturellen Bedeutung und auch mit der Weitsichtigkeit dieser Chefredakteure und klugen Köpfe. Also das sind alles so unverwechselbare Charaktere, wo ich echt lange bei anderen großen Zeitungen suchen müsste, um so eine Art von verschrobener Individualität mit einer absoluten Brillanz so wiederentdecken zu können. Also kurzum, ich finde diese Idee, wir sind irgendwie United Artists, die haben wir im Augenblick so gut eingelöst wie noch nie. Und zwar in einem breiten Spektrum von, wie ich gesagt habe, Dennis Yücel, Hanna Lühmann, Jan Küveler. Jetzt habe ich gestern in der Bild-Zeitung gelesen, ich wusste es ja schon, aber ich freue mich, dass Wieland Freund das letzte Buch zu Ende bringt, von Michael Ende. Wir sind ein sehr ungewöhnlicher, extrem heterogener Haufen von radikalen Individualisten, die trotzdem gerne Teamplayer sind. Und ich glaube, das macht uns aus. Und das macht uns auch aus, dass jeder Text so ganz bei sich sein darf, was eigener Ton, Haltung, Recherchewege, Reportageansätze betrifft. Und es ist sehr lebendig. Die schönsten Rückmeldungen, die ich bekomme, sind eigentlich die, die sagen, Mensch, es ist immer überraschend, bei Ihnen reinzugucken. Ich wäre eigentlich jeden Tag, ob es jetzt im Digitalen ist oder in Print, ich wäre von Ihnen überrascht. Und das ist wertvoll.
Letzter Komplex. Sie haben drei Medienschienen in der Hand. Sie haben eine Printschiene, Sie haben Online-Angebot und Sie haben einen Fernsehsender. Wie ist da das ideale Zusammenspiel? Ist das die Zukunft, diese drei Schienen zusammen? Und wie spielen die idealerweise zusammen?
Also ich finde, es könnte nicht besser sein. Und wir haben, wenn Sie so wollen, alle wichtigen Kanäle, die wir im Augenblick bedienen müssen, haben wir in-house. Wir müssen an keiner Stelle, sind wir angewiesen auf irgendwelche Fremdquellen. Wir können im Zweifelsfall alles aus uns heraus produzieren, inklusive des Bewegtbilds. Und es führt eben dazu, dass wir, sagen wir mal, Robin Alexander weiß, dass es eine Kampfabstimmung über den Fraktionsvorsitz in der Union gibt. Wir das ganz schnell als Eilmeldung auf der Homepage haben. Robin dann ankündigt, dass er dazu eine Reportage schreiben wird. Die werden wir, sobald sie fertig ist, online hinter eine Bezahlschranke stellen und sie plus stellen. Dann wird sie für unsere Editionsleser ab 19 Uhr auf der iPad Digitalzeitung zu lesen sein. Wir machen ab, dass Robin am Morgen im Fernsehstudio bei Tatjana Ohm sitzt und wird dann nochmal eingehend erzählen, was in Reaktion auf seine Geschichte seitdem schon passiert ist. Wenn er da im Fernsehstudio war, klippen wir das aus, die drei wichtigsten Sachen, geben das nochmal als ein Bewegtbild in seine Reportage rein oder bringen es nochmal online im Free-Bereich zur Aufführung. Und das ist etwas, was ziemlich komplex ist. Und ich wäre auch oft gefragt, ja, wie kriegt man das denn alles orchestriert? Das Tolle ist, dass dieses Team so erfahren ist im Umgang mit solchen Lagen, dass wir uns längst dran gewöhnt haben. Also für uns ist das ein vollkommen üblicher Weg. Ich habe jetzt Social Media ganz vergessen. Natürlich wird auch auf Twitter hingewiesen, dass wir es so haben. Natürlich versuchen wir an allen Ecken und Enden auf diese Highlights, die wir haben, hinzuweisen. Und da ist die Zusammenarbeit gerade mit dem Fernsehsender natürlich eine unglaubliche Bereicherung, weil wir mittlerweile auch umgekehrt, wenn dann Robert Habeck nach einer Situation, ich weiß jetzt gar nicht, wann es zuletzt so war, Twitter, spricht er dann vor unserer Fernsehkamera, dann können Sie das auch nochmal nicht nur als Video haben, sondern dann machen wir das auch ab und an, dass wir es transkribieren, dann können Sie es auch, also TV to print.
Dass es nicht gefälscht ist.
Ja. Genau, also da weiß man sogar, dass es nicht gefälscht ist. Aber ich will damit nur sagen, davon profitieren wir enorm. Und wir sind da sehr glücklich über diese Entscheidung des Hauses, damals diesen Fernsehsender zu kaufen. Der heißt ja jetzt auch Welt. Damit geben wir auch ein tolles Signal. dass das alles eine Gruppe ist. Und wir gucken ja hier so ein bisschen raus. Sie sehen das Gebäude von Rem Koolhaas. Ist in Time und in Budget, was in Berlin auch nicht selbstverständlich ist. Und da werden wir Redaktion und Fernsehsender alles zusammenführen. Und das wird die Zusammenarbeit dann nochmal einfacher machen.
Zusammenspiel von Print, Online und TV, das könnte dann noch besser werden im neuen Haus. Sie haben ja schon einen Newsroom, der viel beachtet wird, wo viele auch kommen und sich das anschauen. Was haben Sie jetzt nochmal gelernt und was machen Sie neu beim neuen Newsroom?
Also ich sag's nur ungern, aber dieser Newsroom ist selbst von großen amerikanischen Nachrichtenredaktionen, die bei uns waren, als sehr vorbildlich wahrgenommen worden. Und der ist eigentlich so hochfunktional und vor allem auch so flexibel, dass wir ihn Stand jetzt eher fast identisch drüben wieder aufbauen, aber mit dem großen Asset, dass wir eine Etage höher, praktisch direkt drüber unser Fernsehstudio legen. Und damit haben wir natürlich noch mehr Schnittmengen. Das heißt, die Kollegen, die hier recherchieren, reportieren, reflektieren, gehen dann einfach nur eine Treppe hin. Wir werden noch mehr Geschichten machen können, weil selbst wenn man jetzt mit dem Fahrrad hier 10 Minuten rüberfährt oder mit dem Taxi, man verliert einfach viel Zeit. Das wird wegfallen und natürlich wird dadurch, dass die Redaktion noch näher zusammenrückt, auch kulturell das noch homogener werden im individualistischen Sinne. Und ich freue mich da wahnsinnig drüber und ich glaube auch so das Signal, dass die Weltgruppe jetzt ganz komplett an einem Ort sitzt, ist etwas, auf das wir uns alle freuen. Ich habe die Pläne von Rem Koolhaas, wie er uns da einrichten wird, gesehen. Das ist wirklich spektakulär. Ich finde ja auch, gerade wenn man hart arbeitet und auch gerne länger arbeitet, sollte die Umgebung so sein, dass es einem gute Laune macht oder zumindest einen Stolz macht, hier zu arbeiten. Und ich denke mal, in einem Rem Koolhaas-Gebäude, in einer wirklich dramatischen Architekturlandschaft, er hat so einen, Sie können es ja unten unser Modell sehen, er hat da praktisch wie so eine Kluft gebaut und da hängen zwei Brücken. Sehen Sie wieder die Brücke zwischen den Baukörpern.
In den Blasen.
Und da, genau. In dem Fall sind es keine Blasen, sondern kantige, moderne Architektur. Und da schweben zwei Newsrooms drüber. Also es wird sicherlich nur vom bloßen Hingucken schon ein tolles Erlebnis sein. Und was uns damals gelungen ist, und da muss man sagen, das hat Jan, mein Vorgänger Jan-Erik Peters wirklich hervorragend geplant. Wir haben technologisch Stand jetzt, ich klopfe hier mal drauf, bis auf eine Kaffeetasse, die mal in ein Ladekabel gekippt wurde, keinen einzigen Bug gehabt und wir werden das technologisch sicher auf den neuesten Stand setzen. Wir sind ja sehr stolz darauf, dass wir auch die schnellste Homepage haben, die man sich vorstellen kann und wir werden technologisch beim Umzug alles state-of-the-art mäßig haben wollen. Und insofern sind wir sehr glücklich mit unserem Newsroom, wie wir ihn haben, aber wissen, dass es noch besser geht, wenn das Fernsehen dabei ist.
Und was erwarten Sie sich dann, wenn die Kollegen zusammensitzen? Wie viel kommen da dazu vom Fernsehen?
Ich würde mal sagen, das sind knapp 300 Kollegen.
Und was sollen die dann zusammen mit den Print- oder den klassischen Weltredakteuren, was sollen die neu bewegen?
Naja, sagen wir mal so, jetzt mache ich es mal am besten konkret, wenn Tim Röhn zu seiner nächsten Reportage aufbricht, wo er irgendeinem Flüchtlingstrack aus Nordafrika nach Europa folgt und mit seiner eigenen Kamera loszieht, dann ist es für mich jetzt einfacher zu sagen, pass auf, lass uns mal Arne schnell dazu hören, Stichwort Arne Tetz, den Chefredakteur unseres Fernsehsenders, und sagen, sag mal Arne, guck mal, Tim fliegt da jetzt runter, wollen wir nicht gucken, dass wir ihn in Barcelona nochmal mit dem Fernsehteam an der Stelle begleiten und vielleicht dort in Südfrankreich, wenn es darum geht, nach Deutschland zu kommen, wollen wir da nicht nochmal jemanden mit einem richtigen Fernsehteam das begleiten lassen? Also ich denke, wir werden unsere Geschichten noch besser verzahnen können, wenn ich weiß, dass die Kollegen in der Planung des Fernsehsenders sagen, wir kriegen in London morgen möglicherweise um 4:30 Rees-Mogg vor die Fernsehkamera, dass wir sagen, Mensch, wenn ihr soweit seid, gebt ein Signal, ich hole die Auslandschefin dazu, wie schnell können wir das übersetzen, das muss eigentlich auch in die Zeitung rein. Sie sehen, das sind weniger heroische oder pathetische Anliegen, es geht eher, ist ja auch ganz viel gutes Handwerk gefragt in dem Newsroom, es geht eher so darum, dass wir in der filigranen Zusammenarbeit einfach durch den Reibungsverlust der zwei Standorte einfach noch ein ganz anderes Drehmoment entwickeln können. Und das ist eigentlich relativ klar, dass es so sein wird. Und das entspricht natürlich ganz unserer Vorstellung, dass am Ende alles eine klare, sehr, sehr sichtbare und unverwechselbare Markenkonvergenz ergibt.
Ist damit jeder Journalist in Zukunft ein trimedialer Journalist?
Ich glaube, wir sind's im Ideal jetzt schon. Ich kann nur sagen, in den Redaktionskonferenzen, wir denken immer in diesen Kategorien. Auch das, früher hatten wir noch und jetzt kommt Bewegtbild oder die Kollegen vom Fernsehen und so. Und mittlerweile ist das einfach so vollkommen klar. Ja, haben wir eine Brexit-Situation? Wen kriegen wir für die Kamera? Was haben wir da? Haben wir innenpolitisch eine Lage? Wer interviewt wen am CDU-Parteitag dann wann? Also das ist für uns, das machen wir jetzt auch schon ein halbes Jahrzehnt, sehr, sehr selbstverständlich geworden. Und die Frage ist ja, wie sieht das moderne Storytelling aus? Da haben wir ein sehr junges Team, kompakt, also nicht die Zeitung, sondern unser Videoformat. Und die machen Snapchat-Reportagen, die machen mit kleinen Videoformaten wirklich ganz, ganz lustige Filme, die eher für die Millennials wichtige Themen inszenieren. Aber warum nicht diese Ästhetik mal in eine Fernsehästhetik bringen? Warum nicht im Bewegtbild Teile dieses sehr jungen Teams zusammenzubringen mit erfahrenen Fernsehleuten und gucken, ob die bei dem Thema Stichwort Migration in Berlin und Bildung nicht zusammen ein Video machen können? Also wir sehen in dieser unfassbar innovativen Zeit, in der wir jetzt Journalismus machen dürfen, können wir eigentlich alles ausprobieren. Podcast interessiert mich sehr, da sind Sie ja jetzt auch sehr aktiv. Wir haben da angefangen und merken erstaunlich, wie viele Leute das interessiert. Das ist sicherlich etwas, wo wir nicht mehr, noch mehr machen wollen. Und gerade in dem Bewegtbild, ich gucke mir an, was unsere Kollegen in New York beim Insider machen. Wir wollen mit Politico, wo ich am Editorial Board sitze, wollen auch sehen, wie wir da Synergien jetzt zur Europawahl machen. Und es ist wirklich so, jeden Tag, ich habe eigentlich nur einen Wunsch, ich hätte am liebsten einen Tag, der noch 2 oder 3 Stunden länger ginge, weil es wirklich so viele Sachen gibt, die wir mit den Möglichkeiten, die wir hier haben, am liebsten ausprobieren und umsetzen wollen. Und um nochmal zu dem Ihren Eingangsfragen zu kommen, Erfolg und Misserfolg. Für mich wäre das Traurigste, wenn man aus Angst vor Misserfolg Dinge unterlässt, die man unbedingt versuchen sollte. Und so werden wir auch weitermachen. Und wann immer wir Gäste aus den Staaten haben, insbesondere auch aus dem Startup-Bereich, also bei den medialen Startups, zu sehen, dass diese Fehlerkultur etwas ist, was man sagen muss, dem Deutschen nicht so liegt. Das ist ja, macht uns ja auch irre sympathisch. Ich glaube, deswegen fährt man gerne deutsche Autos, weil man sagt, ja, Fehlerkultur beim Auto, das schneller als 200 fährt, ist vielleicht gar nicht so eine gute Sache. Aber was mediale Innovation und auch so digitale Transformation betrifft, da gehört für mich das Ausprobieren ganz entscheidend dazu. Und die Fehlerkultur endet natürlich genau an dem Punkt, und da versuche ich auch nochmal einen Abbinder zu Relotius, wo sie die Essenz unseres journalistischen Arbeitens betrifft. Fehlerkultur ist etwas, was wir in Deutschland sicherlich brauchen. Wir werden weiter experimentieren. Wir geben Kollegen Chancen, Dinge auszuprobieren. Viel von dem, was wir ausprobieren, kommt dann auch gar nicht ans Licht der Öffentlichkeit, weil wir selber nicht überzeugt sind. So weit geht Fehlerkultur dann nicht. Aber das ist eigentlich für den Journalismus eine fantastische Zeit. Wir werden so viel gelesen wie noch nie. Und es gibt auch so viel Bedürfnis nach Orientierung und Reflexion und, um ein allerletztes Stichwort zu nennen, auch Dialog mit Autoren. Wir haben ja in unserem Community-Bereich angefangen, seit ungefähr 5 bis 6 Monaten alle Plus-Artikel haben eigentlich eine Begleitung durch die Autoren. Das heißt, wenn ich jetzt gestern einen sehr ökologisch-liberalen Kommentar schreibe, warum ich glaube, wir müssen alle aufhören, Müll zu produzieren, zu konsumieren, weniger zu konsumieren, auf die Müllweiterverarbeitung zu achten, möglichst so einzukaufen, im Ideal mit Tupperware und so, dann finde ich grandios bei einem Kommentar, wo mir Teile der Redaktion gesagt haben, Herr Poscher, das wird von Ihnen, wenn Sie sowas schreiben, das interessiert niemand. Und dann gucke ich so drunter und sehe, jetzt stand heute Mittag 150 Kommentare. Ich habe mich mit 10, 15 Leuten dort unterhalten. Sehr, sehr klug. Und wenn wir zu viel über Twitter und Facebook reden, für mich ist Twitter und Facebook eigentlich gar nicht mehr, aber Twitter einfach nur ein Marketinginstrument und etwas, was uns hilft. Aber wirklich relevant ist der Dialog mit unseren Lesern. Und ich glaube, dass die Vertrauenskrise, die bei Facebook nach Cambridge Analytica aufgetaucht ist, etwas ist, was für uns eine gute Sache ist, wenn wir in der Lage sind, unsere Abonnenten durch Dialog und Interaktion zu loyalisieren. Und wenn ich Ihnen zeigen würde, wie viele Dutzende von Lesern und Abonnenten glücklich darüber sind, dass die mit mir bei so einem Kommentar, Leitartikel, wenn ich ein Interview gemacht habe, wenn ich irgendwas reportiert habe, da mit mir sprechen können. Die können mit Robin Alexander sprechen, die können mit Claudia Kade sprechen, die können mit Sascha Lehnertz, Daniel Böhmer, Sonja Gillert, mit all Michael Stürmer, ja, ein 80-jähriger berühmter Historiker, ist dann auch im Chat. Neben den Politikern Frau Kramp-Karrenbauer, Sarah Wagenknecht. Wir wollen uns im Zweifelsfall am Ende selbst zu einem Ort machen, wo das, was jetzt in sozialen Medien an Diskussion und Debatte entsteht, auf unserer Seite entsteht.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei iTunes und Spotify.